Herzlich willkommen zum Börse N Podcast. Nachhaltige Geldanlage leicht gemacht. Wir informieren dich rund ums Thema nachhaltige Geldanlage, von grünen Aktien über Fonds und ETFs mit Nachhaltigkeitsanspruch bis hin zu alternativen Anlageformen. Interviews mit Finanz- und Börsenprofis sowie spannende Gespräche mit NachhaltigkeitsexpertInnen geben dir Einblick in die Welt grüner Geldanlage. Viel Freude jetzt mit einer weiteren Folge des Börse N Podcast.
Lieber Sven, herzlich willkommen zum Börse N Podcast.
Markus, grüß dich, hallo.
Grüße dich. Ja, der letzte Podcast war im Dezember letzten Jahres. Jetzt sind wir schon Ende Januar, sodass wir jetzt mal einen kleinen Rückblick auf den Januar und auch die letzten Tage im Dezember machen wollen. Wir starten dieses Mal mit dem Blick letztendlich auf die Marktentwicklung in den letzten Tagen und Wochen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was hat sich in der letzten Zeit am Markt getan?
Ja, ich denke, wir haben eine ausgeprägte Phase der Bodenbildung bei den hier vorgestellten Brennstoffzellen, Wasserstoffaktien. Es gibt auch ein paar positive News, basierend auf meiner oft wiederholten These der Contrary Opinion, das heißt Siemens Energy als Beispiel. Die Aktie hat sich ja von ihren Tiefspunkten erheblich erhöht und langsam auch das letzte Quartalsergebnis bzw. die Prognose dahin lässt eigentlich Erwartungen zu, dass Gamesa im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr spätestens integriert ist und dann wieder gesamt Geld verdient wird. Also da hat es jetzt einen schönen Aufschwung gegeben auf fast 14 Euro. Aber ich gehe davon aus, dass das hier noch erhebliches Potenzial schlummert, zumal der Konzern eben sehr gut aufgestellt ist. Es gibt sehr unterschiedliche Meldungen. Wenn ich jetzt mir Nikola Motors angucke, die Aktie ist ja zwischendurch sehr stark eingebrochen, letzten Tagen wieder gut im Kommen. Bloom Energy ballert. Alles meines Erachtens erstklassige Bodenbildungsphasen, die da gerade entstanden sind. Plug Power, die eine Sondersitzung hatten oder eine Art, eine Präsentation durchgeführt haben angesichts eines starken, dramatischen Kursrückganges, weil der Firma das Kapital, ich will nicht sagen ausgegangen ist, aber es erheblich reduziert worden ist durch die vielen Projekte, in denen Plug engagiert ist. Da gehe ich nachher noch drauf ein, in der Vision 2024. Dann natürlich auch manche Titel, die unter Druck geraten sind, wenn ich Nelasond solche Firmen nehme. Also gesamt würde ich sagen, es ist eine perfekte Bodenbildung und dass dieses Jahr gesamt ein sehr gutes Jahr für Wasserstoff werden wird, auch angesichts der vielen Projekte, die weltweit ausgerufen sind. Also gerade Stichwort wieder Inflation Reduction Act in Amerika. Immerhin reden wir da von 90 Milliarden Dollar an konkreten Projekten und über 80.000 Jobs, die damit einhergehen, also geschaffen zu werden. Also es ist, wir sind in einer guten Anfangsphase und ich glaube, wir werden im Laufe des Jahres Momentum bekommen. Und viele dieser Titel werden sich meines Erachtens dieses Jahr endlich nach 3 Jahren oder nach 2,5 Jahren endlich wieder positiv nach oben bewegen und dann aber auch nachhaltig. Also nicht nur eben kurz mal so ein Aufflackern, sondern einfach nachhaltig, weil die Firmen einfach sich fantastisch positioniert haben. Und im Februar kommen viele Quartalsergebnisse und Jahresendzahlen, also für das Jahr 2023. Also da erwarte ich mir eine ganze Menge, auch was den Outlook angeht, was die Prognosen angeht bei vielen dieser Titel. Also ich bin da extrem bullish für dieses Jahr, dass wir jetzt nun ein Ende der Talfahrt sehen. Und was eben auch sehr wichtig ist, nach der Contrary Opinion ist es eine gewisse Skepsis da. Ich höre oft, dass eben Stichwort Elektromobilität, batterieelektrische Mobilität, dass dort große technologische Durchbrüche sind und dass das in Konkurrenz stehen soll zu Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Aber da muss ich sagen, da bin ich skeptisch, weil Firmen wie Toyota, Hyundai, aber auch jetzt mancher chinesischer Kfz-Hersteller also das anders sieht. Ich glaube, Wasserstoff an der Börse wird dieses Jahr endlich wieder ein richtig gutes Jahr sehen. Mhm. Aber da kommen wir natürlich im Detail nachher noch drauf, worauf meine Prognose beruht.
Mhm. Es wäre ja schön, wenn sich die Kurse tatsächlich in 2024 nachhaltig gut entwickeln würden und wir, sagen wir mal, das schlechte Jahr 2023 dann wirklich ad acta legen können, auch was die schlechten Kurse anbelangt. Du hast mir erzählt, du warst letzte Woche auf dem Handelsblatt Energiegipfel 2024. Vielleicht können wir das Ganze mal so ein bisschen auch noch besprechen mit dem Inflation Reduction Act, den es halt in Nordamerika gibt. Wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch auch noch über China gesprochen. Du erzähltest mir, dass China da ein ähnliches Förderprogramm plant, die EU macht auch was, aber wir ersticken irgendwie wieder in der Bürokratie. Also hinken wir de facto diesen Ländern hinterher?
Also von den Beträgen, die aufgerufen worden sind, den Förderprogrammen nein, aber in der Umsetzung und Durchführung und Regulatorik meines Erachtens sogar massives Ja. Also es war auch dem Handelsblatt-Energiegipfel, wurde auch der Begriff geprägt in einer Talkrunde, dass man besser, ich will mal sagen, mit der Zuckerstange, Stichwort Inflation Reduction Act, arbeiten sollte als mit der Peitsche. Also Zuckerbowl und Peitsche als Beispiel. In Deutschland, EU, sehr viel Regulatorik, sehr viele Bedingungen und sehr viele Deutungshoheiten und Narrative. Und Amerika geht da eben halt pragmatisch ran und sagt, hier sind Etats, hier sind gewisse Rahmendaten, Vorgaben, aber die Unternehmen sind aufgefordert, sich diese Chancen eigenständig auch nutzbar zu machen. Und da sind wir doch, stehen wir ein bisschen auf dem Schlauch. Auf dem Handelsblatt-Energiegipfel kam auch ganz klar raus, dass leider die verschiedenen Netze, also Erdgasnetze, Wasserstoffnetze, also da werden ja auch neue gebaut, gleichzeitig bestehende Gasnetze mitgenutzt werden können, H2-ready sein können, über eine Art Blending, eine Art Beimischung von Wasserstoff. Aber dass man zum Beispiel auch die Wärmewende, die Wärmenetze und auch die Stromnetze ganzheitlich sehen muss. Und da gibt es eben doch sehr viele Entwicklungen, die leider eben noch getrennt sind. Also Stichwort auch Wärmemärkte, wie man da eben Wasserstoff einsetzt. Da wurde auch gesagt, dass Biomethan eigentlich sich ideal eignen würde, bis dann eben Wasserstoff da ist. Aber es ist von der Politik zum Teil eben leider nicht gewollt. Also man will diese verschiedenen Themen, die eigentlich zusammengehören, irgendwo getrennt behandeln. Und das ist ein gewisser Widerspruch, der da ist in der Umsetzung. Dann kam auch ganz klar als eine Quintessenz heraus, dass diese 20 Gigawatt unter anderem eben gerade regenerative Energieleistung bis 2030 ist aufgrund vieler Rahmendaten, also auch Stichwort wieder Netze, fehlende Pipelines, undenkbar. Also das sind alles Ziele, utopische Ziele, die eben, ja, utopisch, wie ich schon sagt, wenig wahrscheinlich sind. Es geht auch um Elektrolysekapazitäten. An welcher Stelle wird die Elektrolyse durchgeführt? Also mittels Strom Wasser zu splitten in Sauerstoff, in Sauerstoff und Wasserstoff. Da gibt es ganz viele Dinge, die dem Hochlauf entgegenstehen. Gleichzeitig weltweit ist Aufbruchstimmung da. Also es gibt eine ganze Reihe von Erwartungen, die China betreffen, dass also nicht einzelne Provinzen, die schon vorgeprescht sind, entscheidend sind, sondern dass der chinesische Staat hier richtig Gas gibt und vielleicht sogar etwas Ähnliches macht wie der Inflation Reduction Act. Also grobe Vorgaben gibt es ja, dass 1 Million Fahrzeuge wasserstoffbetrieben in China bis 2030 auf der Straße sein sollen. 400 neuen Wasserstofftankstellen gibt es jetzt da bereits, aber da kommt ein enormes Wachstum hinein. Und der China hat riesige Kapazitäten im Aufbau für grünen Wasserstoff, unter anderem in der Mongolei, wo sehr viel Sonnen- und Windkraft ist. Also da ist ein Wettbewerb da, aber wir müssen da eben auch in Europa aufpassen. Stichwort Elektromobilität, dass vielleicht irgendwann aus China Wasserstoff-Hybridfahrzeuge im großen Stil kommen werden, wenn da eben eine Art Quote festgelegt werden sollte, wie sie es ja bei der Batterie gemacht haben. Und da müssen wir eben aufpassen als Europäer, auch Stichwort Elektrolyse in den verschiedenen Variationen. Es gibt ja da mehrere Arten, je nach Hochlauf der Energie, des Stromflusses etc. Da müssen wir aufpassen, dass die Chinesen uns nicht da diesen Markt auch schon wieder abgraben. Denn gerade bei der Alkalinelektrolyse ist China 70% günstiger als unsere Anbieter. Und das kann man auf PEM und andere Varianten übertragen. Also da muss Europa aufpassen, nicht jetzt schon wieder einen Markt zu verlieren, nachdem eben das bereits mit der Windenergie und der Photovoltaik passiert ist.
Aber wenn China jetzt mit so einem Förderprogramm um die Ecke kommt, was dann wahrscheinlich vergleichbar ist mit dem in Nordamerika, sind wir in Europa dann überhaupt noch konkurrenzfähig?
Ja, wir haben riesige Beträge, die hier ausgerufen worden sind. Auch ich denke an Mechanismen, Marktmechanismen wie H2 Global, dass man eben versucht, Wasserstoff der ganzen Welt zu uns zu führen über eine Art Auktionsverfahren. Also es gibt da schon einige Sachen oder auch diese Wasserstoffbank, die jetzt ins Leben gerufen worden ist in der EU. Also es sind verschiedene Mechanismen da. Aber wie gesagt, es ist zu viel Regulatorik im Markt. Man muss die Märkte gemeinsam denken oder also auf die Verfahren beschleunigen. Es gibt ja bei vielen Dingen, wenn wir jetzt von Stromtrassen sprechen, die unterirdisch verlegt werden, also eigentlich wäre es viel sinnvoller oberirdisch. Aber was da an geologischen Gutachten notwendig ist, was, also das ist teilweise, wurde es so ausgedrückt auf dem Kongress, das wäre fast so, als ob man eine neue ICE-Strecke quasi plant, was eben manche Stromleitungen angeht oder auch manche Pipeline angeht. Also da muss es eigentlich viel schneller gehen. Das ist ein Konsens, aber die Frage ist ja, wie soll das umgesetzt werden, ne?
Aber ist denn die Konsequenz dann jetzt auch für die Anleger gesprochen, dass ich vielleicht, wenn Europa da wirklich abgehängt wird, dass ich mir dann perspektivisch eigentlich nur noch chinesische und amerikanische Wasserstoffaktien angucken brauche, weil in Europa ist nichts mehr?
Nein, also es sind ja viele Firmen wie Ballard und so, die eigentlich eine Weltstrategie haben, die also in Asien genauso Produktionskapazitäten aufgebaut haben wie in Europa und USA. Es ist nur eine Art unterschiedliche Art der Geschwindigkeit, die da ist. Das heißt, viele Firmen gehen, sagen wir mal, erstmal in die USA, weil es da schneller geht. Das sind natürlich auch Firmen wie Siemens Energy. Eine Ballard hat auch eine Produktion jetzt in Oregon. Also, oder wir sehen es jetzt gerade, VW baut für über 2 Milliarden Dollar ein Batteriewerk. BMW für 1,3 Milliarden Dollar, Daimler Truck baut für 650 Millionen im Bereich Motoren, Wasserstoffbetrieben bzw. Tankstellen. Also die Firmen, gerade die Großkonzerne, sind natürlich auf allen diesen Märkten vertreten und nutzen diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch für sich.
Weil aber wahrscheinlich auch jedes Unternehmen versucht, irgendwie in diese Förderprogramme mit reinzukommen, oder?
Ja, natürlich. Ja, es ist aber auch immer so, dass jedes Land immer sagt, also wenn ihr bei uns hier was verkaufen wollt, dann müsst ihr hier auch Produktionsstätten
Ja,
haben.
klar.
Also dieses typische Buy America oder so, ne? Oder Europe First oder wie man das dann auch nennen mag. Das ist klar, dass Förderprogramme eben nur dafür gelten können, wo eben auch die Wirtschaftskraft entsteht oder die Umsetzung entsteht. Das könnte sich auch zum Beispiel für Firmen wie Tesla negativ auswirken, also unabhängig vom Werk in Grünheide, aber wenn Tesla jetzt, sagen wir, die Mehrheit der Teslas aus Shanghai nach Europa bringt und dann Fördermittel haben will, das kann sein, dass das eben so nicht läuft, sondern dass nur die Firmen oder die Unternehmen gefördert werden, die auch hier vor Ort produzieren. Das machen die Amis ja schon oder die Amerikaner ja schon sehr stark, dass sie sagen, nur Förderprogramme für in Amerika produzierte Fahrzeuge.
Vielleicht noch ganz kurz das Thema Solarbranche, Solarindustrie. Jetzt drohen ja wieder in Dresden Solarbetriebe pleite zu gehen, werden irgendwie von der Bundesregierung nicht so wirklich unterstützt. Da gibt es etliche Unternehmen, die sagen, in China passiert deutlich mehr. Die Chinesen werden eben gefördert und der Wettbewerb ist so ein bisschen verzerrt. Wenn die Solarbranche in Deutschland einbrechen sollte, ja, abermals. Haben wir denn beim Thema Wasserstoff wirklich ein Problem? Weil du hattest mir im Vorfeld auch schon gesagt, dass das sich eventuell auf die Solateure niederschlagen könnte, wenn es der Solarbranche nicht gut geht. Also, was passiert da schon wieder?
Ja, sagen wir so, die Solarindustrie ist ja auch wieder 90% China. Firmen wie LONGi und Jingli und wie sie alle heißen, die gehen jetzt massiv in die Produktion von Elektrolyseuren rein. Also die haben das erkannt, dass es eine Synergie da gibt zwischen der regenerativen Stromquelle und dem Elektrolyseur, der ja diese Energie dann umsetzt zur Produktion von Wasserstoff. Also sagen wir mal so, wir sollten schon bestimmte Industrien im kleinen Rahmen bei uns halten. Das ist ja wie bei Mikrochips, dass es besser ist, eben bestimmte Fabriken vor Ort zu haben, als total angewiesen zu sein auf Zulieferfirmen, Stichwort Lieferketten. Die Frage ist natürlich, ob sich das rechnet, denn weil das ja schon wieder eine Art Subventionierung darstellt. Aber in einem gewissen Maße auch hier eine Eigenproduktion zu haben, macht schon Sinn. Oder eine Eigenproduktion in nicht bei uns in Deutschland oder Europa, vielleicht in anderen Ländern, die uns näher sind, vielleicht als manchmal als China halt. Also mal Abhängigkeiten sind natürlich immer da. Gleichzeitig wollen die Chinesen auch ihre Produkte natürlich bei uns absetzen. Und die Leistungsfähigkeit der chinesischen Industrie ist gewaltig. Also die haben sich qualitätsmäßig in den letzten Jahren dramatisch verbessert. Also das, was ich von einem Unternehmenspartner von mir, der war jetzt gerade LONGi in China und er sagte, dass die siebte Generation von bestimmten Elektrolyseuren sind bereits da. Die sind nicht schlechter als unsere hier. Wobei man auch argumentieren könnte, wenn man preislich günstiger einkauft in China, kann man sie ja abschreiben und nach 2, 3 Jahren kauft man die nächste Generation. Also da ist schon ein gewisser Druck da. Also der Markt Gesamt, Stichwort Elektrolyseure, läuft dramatisch nach oben, weil ohne die kann man ja keinen Wasserstoff produzieren. Gleichermaßen ist der Wettbewerb natürlich auch da. Das heißt, wo bleiben dann letztendlich die Gewinnmargen beim Verkauf der Geräte? Oder eben man macht neue Geschäftsmodelle, dass man sagt, also als Beispiel, aber das tritt nicht ein, aber dass eine Siemens Energy sagt, wir produzieren selber Elektrolyseure im großen Stil. Also wir gehen jetzt selber in die Wasserstoffproduktion. Also wie es Bloom Energy ja plant. Dass sie ihre Hochtemperaturelektrolyse auch dazu nutzen wird, selbst Wasserstoff zu produzieren und dann, Stichwort Inflation Reduction Act, daran auch zu partizipieren. Ja, also an dem Consumable Geld zu verdienen. Oder wie Nikola Modos es macht, dass man Wasserstoff für LKWs einkauft, gemeinsam mit anderen Partnern produziert und eben Eigenproduktion macht. Dass man dann einen guten Mix hat, auch Liefersicherheit hat, aber gleichzeitig auch partizipiert, weil je mehr LKWs damit fahren, umso mehr wird Geld verdient mit Wasserstoff. Also das Prinzip wie beim Drucker und der Kartusche.
Bevor wir jetzt auf die Einzeltitel eingehen, will ich dich noch einmal so ein bisschen löchern und herausfordern, weil wahrscheinlich wirklich viele Anleger da draußen mittlerweile so ein bisschen, vielleicht schon den Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt und sagen, das mit den Wasserstoffaktien, das wird eh nichts mehr. Also da nehme ich viele, viele Meinungen so draußen wahr. Wenn man
Das
sich
ist ja
jetzt
die
mal,
Grundlage für die Contrary Opinion.
genau, darauf wollte ich eingehen. Also das, da beziehst du dich ja immer drauf. Was aber, glaube ich, wirklich viele, sagen wir mal, Otto Normal Anleger da draußen sehen, die sehen immer nur fallende Kurse und denken sich, ja, der redet immer, aber irgendwie passiert nichts. Ja, also wann kommt wirklich der Kurszuwachs? Du sagst jetzt ja, 2024 könnte ein gutes Jahr für die Wasserstoffaktien werden. Also was macht dich da wirklich, was stimmt dich da so optimistisch? Warum sollte ich als Anleger jetzt sagen, wenn ich jetzt beispielsweise eine Nikola habe, wir gehen gleich noch auf Nikola Motors ein, aber die Aktie ist jetzt unter einem Dollar und die kommt da gefühlt auch nicht so richtig raus. Also woher nehme ich meinen Mut?
Ja, sagen wir so,
Und
es
meine
gibt eine
Sicht.
ganze Reihe von Vorgaben, Stichwort Dekarbonisierung, CO2-Rechtehandel. Es gibt einen gewissen Leidensdruck, den viele Unternehmen, Stichwort aus der Branche der Logistiker, haben werden. Da gibt es natürlich, ob es jetzt EU-spezifisch ist oder Japan, Südkorea, Nordamerika, da vor allem Kalifornien, da gibt es rechtliche Bedingungen, die eingeführt worden sind. Also jetzt Kalifornien nur ein Beispiel, die LKWs, die auf Hafenanlagen fahren, also in LA unter anderem, die müssen bis 2030 CO2-frei fahren. Das heißt, wir reden dann über bummelig 35.000 bis 40.000 schwere LKWs, die dann batterieelektrisch oder wasserstoffbetrieben dort fahren müssen. Und da habe ich auch eine Reihe von Berichten gelesen, dass gerade Wasserstoff da auch ein Vorteil ist, weil es sehr hügelig ist. Also die Beanspruchung des Motors lässt sich dann besser darstellen mit Wasserstoff als mit einer Batterie, weil die dann doch zu sehr beansprucht wird. Also was ich sagen will, ist die Rahmendaten, bis wann, in welcher Weise, welche Branche umgerüstet sein muss. Und das kann man jetzt von Nikola übertragen auf Europa, Stichwort Nutzfahrzeuge, LKWs. Die müssen jetzt in den nächsten 10 Jahren, also im großen Stil umgerüstet werden oder statt Diesel-LKWs oder Dieselbusse, dass dann eben die Batterie und Wasserstoff kommt oder eben die Hybridform, wo man dann KI-mäßig beides eben hat. Also je nachdem, wo es sich vom Gelände her eignet, mehr die Batterie zu nutzen oder eben den Wasserstoff. Die Infrastruktur muss natürlich stehen, also ohne Wasserstofftankstellen oder eben den Wasserstoff selber geht das natürlich auch nicht. Das braucht seine Zeit. Die EU hat ja gesagt, alle 150 Kilometer soll eine Wasserstofftankstelle dann Perspektive stehen. China gibt da Gas, wie gesagt, 408 gibt es jetzt, aber da kommen jetzt über 1.000 dazu in den nächsten 2, 3 Jahren. Kalifornien gibt das vor. Das heißt, man weiß jetzt schon, dass in den nächsten 10, 15 Jahren Europa, Amerika, nur diese beiden Märkte, bummelig 4, 5 Millionen LKWs quasi einen Ausgleich erfahren müssen über batterieelektrische oder wasserstoffbetriebene. Ja, das heißt, es sind so gigantische Märkte, dass jeder, der in dem Markt ist, auch volle Auftragsbücher sehen wird. Einfach über diese zeitlichen Vorgaben, die sich auch wiederum speisen oder ergänzen durch Förderprogramme. Also auch da wieder Inflation Reduction Act, aber eben auch Kalifornien, über 400.000 Dollar Zuschuss für so ein LKW. Also das heißt, dass jemand, ein Logistiker, der sich einen neuen LKW kauft, hat ein minimales Eigeninvest. Ne? Also das heißt, er kriegt schon einen gewissen Druck. Oder nehmen wir große Logistiker wie Federal Express, UPS, DHL und wie sie alle heißen. Die haben ja 30, 40, 50.000 LKWs. Da ist es so, dass sie das auch umstellen müssen sukzessive. Aber eben auch der Druck vom Kunden da ist, dass der Kunde, der etwas transportiert haben möchte, dass der sagt, ich möchte, dass meine Ware auch CO2-frei transportiert wird. Also ist eine Mischung zwischen Anreizprogramme und Druck. Und da gehe ich jetzt weiter von LKWs, zum Beispiel auf den Busmarkt. Da habe ich letzte Woche eine Studie bekommen, Information Trends, die sagen, also bis 2037 soll es 650.000 Busse geben, die wasserstoffbetrieben fahren. Also nicht batteriebetrieben, wasserstoffbetrieben. Wir haben weltweit gerade knapp 5.000, davon 3.800 in China. Also wenn man es überlegt, wir reden jetzt bummelig über 13 Jahre, was das für Firmen wie Ballard und andere bedeuten kann, nur der Busbereich, nur ein Teilbereich dessen, wo diese Firmen sich aufhalten und ein Produkt haben, nämlich diese Brennstoffzellenmodule, die heute schon eben fertig sind und wo heute auch die Kapazitäten da sind, dem Markt und dessen Erfordernissen, dessen Bedürfnissen auch entsprechen zu können. Also
Aber
der Druck.
das sind ja alles langfristige sagen wir mal, ein langfristiger Ausblick 2030,
Ja, aber es geht
2037.
jetzt los.
Aber
Jetzt heißt
warum
für
sind die
mich
Kurse, warum sind,
24.
ja, aber warum sind die Kurse jetzt im Keller? Liegt es wirklich an den Shortsellern oder woran liegt's?
Bei einigen Firmen wie Nikola liegt es eindeutig an den Shortsellern. Da ist es sogar so, dass man eine Firma sogar kaputt sehen will, weil man enttäuscht war, weil man vielleicht mal Geld verloren hat in der Zeit, als der frühere Gründer, der ja jetzt im Knast sitzt, vollmundige Aussagen gemacht hat. Also ja, es ist eine, also Shortseller alleine sind nicht dafür verantwortlich. Es ist einfach so, dass viele Anleger den Zeithorizont anders bemessen haben. Sie haben gedacht, das geht alles ganz schnell, wie es im Jahr 2020 ja war. Als Kurse, die ich auch 3, 4 Jahre als Empfehlung abgab, bei Ballard bei $1, eine Plug bei $1, eine Blum bei $5 und dann anschließend sie auf 40 gingen. Da ist jetzt ein gewisser Frust da, dass es eben alles so lange gedauert hat. Aber wenn man jetzt weiß, was da in den nächsten Jahren passiert, was für Zuwächse da sind, und man sieht es auch wieder hier als Beispiel bei Ballard, dass früher wurden Aufträge gegeben für 3, 4, 5 Module, für 3, 4, 5 Busse. Heute, letzte Woche gerade wieder NFI, also für 100 Module oder Solaris jetzt für 350 Module. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Ballard dieses nächstes Jahr beginnend, also in einem Trend, auf einmal Aufträge bekommt für 10.000 Busse oder im Bereich LKWs, auch da wieder Ballard als Beispiel. Man arbeitet mit Ford zusammen, den F-MAX, also ein LKW, der jetzt mit der Brennstoffzelle fahren soll, also beziehungsweise mit Wasserstoff. In der Türkei produziert Ford da 12.000 LKWs im Jahr. Jetzt läuft ein Testlauf mit Ballard. Wenn Ballard also in 2, 3 Jahren nach erfolgreichem Test 10.000 Module im Jahr liefert, oder die Fabrik in China mit 20.000 Modulen, die die weltgrößte ist, und auf einmal ist das Förderprogramm da, auf einmal ist diese Fabrik ausgelastet. Und da ist es mir eigentlich egal, ob das in 3 Monaten passiert, in 6 Monaten oder in 12. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, die ist doch meines Erachtens ja bei 100%.
Und
Und die
was
Firmen haben
würdest du?
gesunde Bilanzen, das ist auch wichtig, ne? Also, dass sie vieles aus eigener Kraft finanzieren können.
Und
Also nicht
was
alle
würdest?
Unternehmen können das, aber viele.
Ja, aber was würdest du sagen, wann antizipiert die Börse genau diese eigentlich ja guten Entwicklung?
Ja, die Antwort hast du dir selber gegeben, dadurch, dass du vorhin gesagt hast, dass du viel mit Menschen zu tun hast, die skeptisch sind, die jetzt auch genervt sind oder enttäuscht sind. Dass gerade diese Phase oder dieser Zeitpunkt der Gefühlswelten ist genau der richtige, einzusteigen oder aufzustocken, und in diesem Bereich zu investieren. Weil Wasserstoff ist eindeutig einer der Medien, die langfristig überhaupt in Sachen Dekarbonisierung eine Lösung versprechen, weltweit.
Also du würdest auch sagen, picken wir uns noch mal kurz Nikola raus. Du würdest auch sagen, dass man in eine Nikola Motors jetzt einsteigen sollte, obwohl sie eigentlich zum Penny Stock degradiert ist, ja, und ja eigentlich ja nichts mehr groß wert ist. Also um es mal ketzerisch
Ja, aber
auszudrücken.
nein, das ist echt ganz anders. Also Nikola ist ja angetreten mit dem Anspruch, LKWs, Nutzfahrzeuge zu bauen, die batterieelektrisch betrieben sind und Brennstoffzellen, also Wasserstoff betrieben sind. Nikola hat eine Produktion aufgebaut, da haben sie $2 Milliarden investiert in Coolidge in Arizona. Jetzt seit 2 Monaten werden die LKWs überhaupt erst ausgeliefert, die Brennstoffzellen-LKWs. Parallel war aber sind diese schon im Markt als Testreihen bei Walmart und verschiedenen anderen Firmen, also die das halt eben im Tagesbetrieb, die Gamma-LKWs bereits im Einsatz haben. Ja, hier ist es jetzt so, dass die Vorgaben vom Staat da sind, Stichwort auch wieder Kalifornien, die Förderprogramme sind da und jetzt hat man eine Jahresproduktion theoretisch von 2.400 Fahrzeugen. Das heißt, es geht überhaupt jetzt erst los. Und Nikola hat die Zeit genutzt, strategische Partnerschaften einzugehen mit Firmen wie Volterra, EQT, mit ganz vielen anderen, dass sie eben auch die Wasserstoffzulieferung darstellen können. Und sie haben da mit First Element Fuel eine Partnerschaft vor 1,5 Monaten bekannt gegeben. Die haben also 40, 50 Wasserstofftankstellen in ganz Kalifornien, aber sie haben auch Wasserstofftankstellen direkt an Hafenanlagen, wo mehrere hundert LKWs heute schon mit grünem Wasserstoff betankt werden können. Das heißt also, bevor man LKWs verkauft, muss man das Henne-Ei-Problem gelöst haben. Deswegen auch mein Vergleich, den ich ja schon ein paar Mal gebracht habe mit Tesla. Hätte Tesla kein eigenes Supercharger-Netzwerk gehabt für Stromladestationen, hätte kein Mensch einen Tesla gekauft. Und Tesla war kurz vor Pleite, hatten einen kleinen Sportwagen. Dann kam erst Elon Musk. Er ist nicht Gründer von Tesla, aber er hat zum richtigen Zeitpunkt zugegriffen. Hat auch Partner wie reingeholt, Daimler und Toyota und so. Aber er hat das Henne-Ei-Problem selbst gelöst. Und Nikola macht dasselbe für LKWs. Und sind die Ersten. Das heißt also, Daimler Truck und andere gehen alle in diesen Markt hinein. Aber Nikola ist der Erste, der liefern kann. Und was ich vorhin erwähnte mit den Hafenanlagen in Kalifornien, also bis zu 40.000 LKWs, ich meine, wenn da jetzt, sagen wir mal, Aufträge kommen jedes Jahr von 1.000 LKWs, dann ist Nikola nächstes Jahr profitabel. Und wie gesagt, auch die großen Flotten, FedEx testet wohl Nikola LKWs. Also die Firma ist ein Startup und ist natürlich hochgradig volatil im Aktienkurs. Unter 1 Dollar, das ist eindeutig den Shortsellern zuzurechnen. Über 190 Millionen Aktien sind leer verkauft. Also das ist ein Viertel der ausstehenden Aktien. Wenn man vom Free Float das ausnimmt, also die Aktien, die überhaupt handelbar sind. Und dieser eine Dollar, der jetzt unter dem ist, deswegen kann auch ein Delisting theoretisch erfolgen, weil Aktien unter 1 Dollar an der Nasdaq, die werden delistet nach 180 Tagen,
Was ja
beziehungsweise
ein
auch noch eine
Riesen,
Frist.
was ja schon ein Risiko ist.
Ja, aber sagen wir so, das Risiko ist jetzt wieder doch begrenzt zu sehen, weil Nikola hat eine Kapitalerhöhung gemacht vor ein paar Wochen für brutto 275 Millionen Dollar, eine Wandelanleihe und Aktien für 70 Cent Aktien ausgegeben, eine Wandelanleihe, Wandlungskurs 0,90 Dollar. Also sie haben bummelig 400-500 Millionen Dollar auf der Bank und 800 Millionen Börsenbewertung. Da muss man auch unterscheiden, auch was die Verschuldung angeht, weil das Wandelanleihen sind, die primär als Schuldtitel da sind. Was spannend ist, dass am letzte Woche, dass der norwegischen, also der Norge Bank, Norge Bank, haben bekannt gegeben, dass sie 107 Millionen Aktien halten. Vorher hielten sie etwas über 30 Millionen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der norwegische Staatsfonds quasi die letzte Kapitalerhöhung im großen Stil gezeichnet hat. Und jetzt heute rechnerisch 9,25% der Aktien hält. Das heißt, so ein Fonds, so ein institutioneller Anleger geht ja nicht bei 70 Cent in eine Aktie rein, wenn er davon ausgeht, dass ein Delisting erfolgt, sondern er sagt sich, die 70 Cent sind vorübergehend, bis die Firma News liefert, die dann wieder Kurse von über 1 Dollar rechtfertigen. Der Analyst von Bird hat gerade letzte Woche auf Kauf gestellt mit 2 Dollar Kursziel, also vorläufigen Kursziel. Also die Shortseller müssen aufpassen. Wir haben es gestern übrigens gesehen, die Aktie über 110 Millionen Aktien gehandelt und sie war 12% plus. Also das kann so schnell wieder über 1 Dollar gehen, so schnell können wir gar nicht gucken. Aber dann geht es auch nicht um den Dollar, sondern geht es darum, dass die Firma überhaupt in die Gänge kommt, je mehr Aufträge sie benennen können, je mehr sich das Auftragsbuch füllt und die Infrastruktur für Wasserstoff da ist, umso mehr wird die Börse das erkennen. Und der norwegische
Also,
Staatsfonds hat das erkannt, das
ja.
Potenzial.
Ja. Also wir können ja an Nikola, weil jetzt haben wir uns schon so lange an Nikola aufgehalten, wir können ja da mal so ein kleines Exempel statuieren. Die Aktie ist bei, wie du gerade schon erwähnt hast, bei 70 Cent, kommt von über 30 Dollar, glaube ich, ne?
Genau, sie war im Höchst auch 70, 80, als der Hype war mit dem Firmengründer, der ja da sehr vollmundige Prognosen gemacht hat, die alle wieder einkassiert werden mussten.
Okay.
Also der ist heute im Knast, ja.
Also das Potenzial, also das Wachstum im Kurs ist ja riesig. Also das ist ja eigentlich schon zu schön, um wahr zu sein.
Ja, sagen wir mal so, wenn Nikola es hinbekommt, dieses Jahr Aufträge zu bekommen für 1.000, 2.000 LKWs, als auch als Grundlage für 25, und dieses Wachstum einhergeht. Das heißt, dann kann Nikola in 2, 3, 4 Jahren 3, 4, 5 Milliarden Umsatz machen. Dann ist die Aktie, auch wenn man davon ausgehen muss, dass weitere Kapitalerhöhungen kommen, aber nicht jetzt unter 1 Dollar, sondern vielleicht irgendwann zu 3, 4, 5 Dollar pro Aktie, dass die Firma, sagen wir mal, in 3, 4 Jahren 5 Milliarden Umsatz macht. Und dann ist die Aktie nicht mehr 1 Dollar, dann ist sie bei 5 oder 10. Und in 3, 4 Jahren kann die auch bei 20, 30 wieder sein. Also
Na.
wir sehen es ja bei Tesla, wie sich das entwickelt hat, wenn erstmal eine Skalierung da ist und also dieses Wachstum richtig losgeht und nachhaltig plus Erträge aus dem Verkauf von Wasserstoff entstehen, Stichwort 3 Dollar Zuschuss vom US-Staat, dann ist das eine absolute perfekte Wachstumsstory. Und das Geld, was sie jetzt noch auf dem Konto haben, das wird natürlich gebraucht. Das ist bei jedem Startup so. Das heißt, da ist ein Businessplan. Die Investoren geben Geld, damit dieser Businessplan umgesetzt wird. Aber meistens ist halt eben die erste Phase eine Verlustphase, wo das Geld, was man einnimmt, natürlich auch investiert wird und logische Verluste zur Folge hat. Das haben wir übrigens auch in den ersten Jahren bei Facebook gesehen, bei Google, bei allen möglichen großen Playern. Die ersten Jahre oder auch Amazon, da wurde Geld einfach investiert und logische Verluste. Und wir sehen, wo die Aktien heute stehen. Ich meine, jetzt es braucht FedEx nur einen Auftrag geben von 1.000 LKWs an Nikola oder. Oder Amazon hat einen Auftrag gegeben für 100.000 batterieelektrische Fahrzeuge. Was spricht dagegen, dass große Logistiker eben sagen, hier, wir fangen mal an, unsere Flotte umzurüsten Und anfangen kann bedeuten eben 1000 Stück und so weiter. Also dann geht das eben doch sehr, sehr schnell.
Aber ist es denn
Und wir
völlig,
sind genau an diesem Punkt, sind wir gerade.
ja, aber ist es denn völlig naiv zu denken, wenn man sagt, okay, ich sehe die Aktie vielleicht wirklich in 2, 3, 4, 5 Jahren bei 30 Dollar?
Möglich, natürlich. Es gibt dann auch wieder Übertreibungsphasen. Aber wenn die Firma das liefert, was sie vorgeben, liefern zu können, also dass man heute 2.400 Produktionskapazität hat, in 2 Jahren vielleicht die Kapazität bei 10.000 Fahrzeugen im Jahr ist, dann ist das einfach eine Hochrechnung, die man machen muss. Und je positiver die Zahlen werden und je wahrscheinlicher man in die Gewinnzone kommt, umso leichter wird neues Kapital aufzutreiben sein. Oder beziehungsweise umso leichter sind Investoren zu begeistern, Geld zu geben.
Okay, wir haben jetzt noch pro Aktie, wir haben 6 Aktien, 6 Einzeltitel, die wir noch durchgehen wollen. Danach willst du noch eine kleine Vision ja, zum Besten geben, sozusagen, einen kleinen Ausblick.
Wobei die Vision könnte man auch vorher machen, also weil damit ist jeder der Titel enthalten, aber
Wie
egal,
du, wie,
du
wie du
bist.
magst, wie du magst. Ich hatte jetzt nicht so verstanden, dass du es gerne ans Ende packen willst, aber dann starten wir gerne damit.
Ja, also es ist eine Vision, eine Wasserstoffaktienvision, die habe ich mal vor einer Woche entwickelt. Das heißt, ich habe mich gefragt, welche Entwicklungen könnten bei diesen Titeln eintreten, um dann dementsprechend ganz andere höhere Kurse in den Aktien als Folge zu haben. Und ich habe einfach mal so ein Bild gemalt. Also reines Theorieszenario, natürlich ohne Obligo, sondern ich habe einfach gesagt, was könnte passieren? Also wenn ich jetzt anfange mit Ballard Power, wenn jetzt ein großes Förderprogramm in China ist, dann ist da eine Stack-Fabrik mit Weichai über 20.000 Stacks, dann ist die ausgelastet. Bei Bussen gab es jetzt Aufträge von 100 hier von NFI, den New Flyer gehört, also der größte Bushersteller, was die Transitbusse in Amerika angeht, auf Langstrecke. Die geben jetzt einmal mal Aufträge für 100 Stacks. Was passiert also jetzt, wenn Ballard auf einmal Aufträge bekommt Einzelaufträge von 1000 Stacks? Dann, was ich vorhin schon erwähnte mit Ford, der F-Max, wenn jetzt diese Testreihe rum ist und Ford sagt, okay, 10.000 LKWs im Jahr mit den Modulen vom Ballard könnte eintreten dieses Jahr. Also nach den Testreihen, dass dann das zwar erst Aufträge werden, 25 und danach, aber dieses Jahr bereits die Basis gelegt wird. Das ist jetzt zum Beispiel. Also Aufträge für mehrere tausend Module für Busse, für Schienenfahrzeuge. Da ist ja Ballard auch ganz stark aufgestellt mit Stadler und mit der Siemens Mobility. Das heißt, dass aus allen diesen Bereichen Großaufträge winken. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Analysten Kursziele von 5 bis 10 Dollar in der Aktie machen werden. Also von heute 3,5 hoch auf bis zu 10 als Ziel für dieses Jahr. Das ist dann Ballard. Bei Bloom Energy kommen ja die Zahlen fürs letzte Jahr, kommen im Anfang Februar. Bloom baut ja Brennstoffzellenkraftwerke. Ist auch an 4 dieser Hydrogen Hubs beteiligt, der Regierung Biden, also wo jeweils an 7 Stellen 1 Milliarde investiert wird in Wasserstoffproduktionszentren. Bloom kommt nächstes Jahr mit einem eigenen Elektrolyseur, der sehr leistungsfähig sein soll, jedenfalls in Testläufen. Die Grundlagen werden dieses Jahr gelegt. Die richtige Produktion mit 1 Gigawatt im Anfang fängt nächstes Jahr an, in 2025. Und bei Bloom ist die Prognose des Unternehmens selber, dass sie ein Wachstum von 30% haben. Die könnten dieses Jahr bereits profitabel werden. Vielleicht kommen sie auf 1,82 Milliarden Dollar Umsatz. Also letztes Jahr sollen es 1,4 bis 1,5 Milliarden sein. Auf einem sehr guten Wege. Also dann ist eine Bloom, die jetzt im Augenblick bei 11, 11,5 Dollar stehen, also bei circa 11 Euro. Dann kann ich mir vorstellen, dass die Aktie wieder 25, 30 sieht. Es gibt verschiedene Analysten. Einer hat gerade die Aktie abgewertet von Bank of America. 3 andere haben sie aufgewertet mit Kurszielen von 20, 25 Dollar. Also, wie gesagt, volle Auftragsbücher, tolle Technologie, neue Wachstumsfelder, Stichwort Elektrolyse. Das ist so der Mix, aus dem sich für mich der Kursanstieg in Bloom definiert für dieses Jahr. Nikola hatten wir ja schon besprochen. Also, was passiert, wenn Nikola auf einmal 1.000, 2.000 LKWs als Auftragsbestand hat? Dann wird die Börse ganz anders denken. Dann geht es auch nicht um Erträge dieses Jahr, die werden noch Verluste machen, aber dann ist eine Vision da, dass es losgeht. Also dann können wir auf jeden Fall wieder Kurse von 2, 3 Dollar sehen im Laufe dieses Jahres und ganz andere Kurse nächstes Jahr. Bei Plug Power, da gibt es ja sehr viele Meldungen in den letzten Tagen. Das heißt, die Firma hat auch so eine Art Sondersitzung gemacht oder eine Art Unternehmenspräsentation am 23. Januar. Also der Firma ist ein bisschen das Geld ausgegangen. Die bauen ja Gabelstapler um, sind aber in 7, 8 Bereichen tätig. Also von Stacks für Gabelstapler bis hin zur eigenen Kryotechnik, Verflüssigung von Wasserstoff, bis hin zu, ich würde mal sagen, der eigenen Wasserstoffproduktion. Ein Werk, wo sie drin sind, die haben jetzt begonnen mit der Produktion, 7 Tonnen am Tag, 15 sollen es werden in Georgia. Aber die Finanzdecke ist noch eben sehr dünn. Man hat einen Kredit beim Department of Energy angefragt, über 1,6 Milliarden Dollar. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie schnell das geht mit dem Genehmigungsprozess. Man hört, Ende März soll es sein, aber da gibt es auch andere Meinungen, die sagen, das könnte irgendwann im zweiten Halbjahr passieren. Würde mir es wünschen für Plug, dass sie diesen Kredit bekommen. Da muss man natürlich sehen, welche Bedingungen sind da, welcher Coupon, also welcher Zinssatz etc. pp. Plug hat selber ein Programm aufgelegt für 1 Milliarde Dollar at the market, ATM. Das heißt also, die Bank, die das macht, kann eben Aktien am Markt platzieren, damit Plug damit neues Eigenkapital gewinnt. Da kann ich mir auch vorstellen, wenn der Kredit vom Department of Energy da ist, dass dann auch vielleicht ein Green Bond ausgegeben wird, also eine Wandelanleihe auch quasi später dann in Aktien getauscht werden kann. Also Plug muss sich finanziell erstmal richtig aufstellen, muss aber auch vielleicht sich so verändern, dass man nicht in so vielen Themenbereichen parallel tätig ist und meint gleich alle möglichen Weltmärkte mit zu bedienen. Also Plug wird kommen, aber da muss man erstmal jetzt die Zahlen abwarten, die kommen im Februar. Also die Zahlen für das vierte Quartal letzten Jahres und auch die Zahlen fürs Gesamtjahr 23. Also die Aktie ist stark runtergekommen, eigentlich so, wie ich es auch in den letzten Podcasts ja erwartet hatte, weil ich so eine Grundskepsis habe. Aber da kann es im Laufe des Jahres endlich eine Wende geben. Aber ich sehe das eher im zweiten Halbjahr und noch nicht im ersten Halbjahr. Ja, also interessante Perspektiven verspricht meines Erachtens Siemens Energy. Die sind ja nun auch in den letzten Tagen ganz gut wieder angezogen. Hatten eigentlich eine sehr gute Prognose abgegeben. Da muss man allerdings auch sagen, dass da außerordentliche Erträge enthalten sind oder zu berücksichtigen sind aus dem Verkauf der Indientochter. Aber last but not least, also wenn die Firma es schafft, sagen wir dieses Jahr 140 Milliarden Auftragsbestand zu bekommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Integration von Siemens Gamesa immer besser geht, natürlich noch Verluste dieses Jahr hat, aber vielleicht nächstes Jahr das zu Ende geht, also dass der Konzern gesamt wieder ein gutes Umsatz- und Ertragswachstum hat, dann wird die Börse auch umdenken müssen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Analysten die Aktie noch in diesem Jahr auf 20 bis 25 Dollar aufwerten, was das potenzielle Kursziel angeht. Und das wäre jetzt natürlich gegenüber dem aktuellen Kurs eine gute Verdopplung, wenn eben dieses Szenario in der Form, in dieser visionären Form dann eintritt.
Warum denkst du, dass die so ein Potenzial hat?
Ja, Siemens Energy ist super aufgestellt. Natürlich, wie gesagt, die Probleme eben durch die Gamesa-Tochter, die Windtochter entstanden sind. Das dauert natürlich, bis eine Integration stattfindet, bis Lieferketten-Thematiken, auch Kalkulationsmodelle angepasst sind. Aber das Unternehmen deckt halt eben im ganzen Bereich, wenn man jetzt ein Stichwort Wasserstoff nimmt, alles ab. Ne? Also von der Elektrolyse, haben wir ein großes Werk in Berlin, bis hin zu kompletten Werken. Also das heißt also gerade im Bereich der weltweiten Dekarbonisierung ist Siemens Energy natürlich super aufgestellt. Die sind genauso in den USA vertreten wie in vielen anderen Ländern der Welt. Und meines Erachtens ist die Börsenbewertung ich glaube, aktuell 8 Milliarden oder so, ist eigentlich geradezu lächerlich angesichts der Perspektiven. Und wenn man eben diesen Auftragsbestand sieht, der wiederum, das war ja Ursache einer gewissen Problematik. Das heißt, da geht es ja um Garantien, dass man Aufträge, die man bekommt, dass man die auch abwickeln kann, dass man dem Kunden zusichern kann, dass Ersatzteile da sind, Service stattfindet etc. Und diese Patronatserklärung von Siemens, der Muttergesellschaft, ist ja nicht mehr da. Deswegen gab es ja auch dieses Paket an Bürgschaften vom Bund und von Banken, aber eben auch von Siemens. Und ich denke, je mehr Ertragspotenzial sichtbar ist, umso mehr wird Siemens Energy das auch selber wuppen können, ne, dass sie diese Garantien dann auch irgendwann ablösen können und selbst wieder so stabil sind, dass sie das Wachstum aus eigener Kraft dann darstellen können. Also der Markt, in dem Siemens Energy aktiv ist, ist so wachstumsintensiv, dass die Börse auch bewerten wird. Der Auftragsbestand ist ja schon absoluter Rekord, also der ist ja bereits extrem hoch.
Mit welcher Aktie möchtest du weitermachen?
Ja, ganz kurz Heisen Motors. Heisen Motors hat jetzt diverse LKWs ausgeliefert, wobei die Heisen ja keine LKWs selber baut, sondern über Partnerschaften wie Fontaine Modification quasi Chassis umrüsten lässt. Also Heisen produziert Brennstoffzellen-Stacks, Single-Stacks, 200 kW. Und die kommen jetzt im zweiten Halbjahr in die Produktion. Also das Werk ist bereits aufgebaut. Also da geht es jetzt darum, dass eben LKWs umgerüstet werden können. Und da haben sie interessante Kunden. Ich glaube, der größte Logistiker für Lebensmittel in Amerika ist ein Kunde, der bereits jetzt vor ein paar Tagen 4 LKWs ausgeliefert bekommen hat. Das Unternehmen hat sich aus Europa zurückgezogen, aber jetzt immer noch Australien, Neuseeland und USA. Und auch Professor Modig ist da jetzt als Chief Technical Officer reingegangen. Er ist ja ich will mal sagen, eine Koryphäe, kommt vom Daimler und Cellcentric, also Partnerschaft Volvo Daimler für LKWs. Der hat jetzt vor ein paar Tagen angeheuert bei Heisen, was ich als ein sehr positives Zeichen sehe. Börsenwerte mit 140, 150 Millionen Dollar entspricht dem Cashbestand des Unternehmens. Also die haben noch Eigenkapital. Das wird natürlich eingesetzt, das Geld, für den Aufbau der Produktion. Aber es ist eine spannende Entwicklung. Also nicht wie Nikola, die selbst eben einen kompletten LKW bauen, hat Heisen eben den Umbausatz in Sachen Wasserstoff, den sie mit Partnern einbringen können. Und da erwarte ich dieses Jahr, dass sie einen Fulfillment Provider auch in Europa finden. Das heißt, ein Unternehmen, was dann die Stacks von Heisen kauft und sie in Eigenregie dann in Europa in den Einsatz bringt. Die haben sich zwar jetzt zurückgezogen aus Europa, aber es das heißt ja nicht, dass sie nicht diese Stacks aus den USA liefern können. Die Unternehmensstory erscheint mir sehr interessant. Die Aktie ist ziemlich unter Druck geraten, war 50 Cent, jetzt ist sie bei 70, 80 Cent. War auch zwischendurch schon bei 2,5 Dollar. Und ich glaube, dass das ein gutes Potenzial ist, dass sie wieder 1,5 bis 2 Dollar dieses Jahr sieht.
Da wollte ich gerade nochmal drauf eingehen. Also ist ja wiederum eine Aktie, die irgendwie jetzt auch schon wieder unter einem Dollar da rumdümpelt.
Ja, ein Dollar ist natürlich eine Marke, Stichwort natürlich die Listing. Also man kann das Delisting umgehen, indem man einen Reversal Split macht. Also das ist eine Kapitalzusammenlegung. Dann wird aus mehreren Aktien eine gemacht, damit man rechnerisch den Kurs nach oben bringt. Das ist aber eine Sache, die man mit Vorsicht zu genießen hat. Denn ein Reverse Split hat meistens dazu geführt, dass danach dann eine Aktie nochmal gefallen ist. Da bringst du mir auch eine interessante Zwischenbemerkung, weil bei Nikola Motors ist es ja so, dass solange sie unter einem Dollar notiert, ist ja die Gefahr da, dass ein Delisting stattfinden kann in 180 Tagen oder in einem Jahr. Aber der Vorstandschef selber sagt, dass er viele Dinge in der Aktualität bearbeitet, 4, 5 Punkte in der Unternehmensentwicklung, die ihm wichtiger sind als der aktuelle Aktienkurs. Anders ausgedrückt, wenn es gute News gibt, Aufträge reinkommen, Partnerschaften, whatever, dann ist die Börse automatisch bereit, den Kurs auch sofort über 1 Dollar nach oben zu bringen. Und dann ist das Thema des Delistings wieder vom Tisch. Weil wenn er wieder über 1 Dollar ist, über 30 Tage, dann war es das schon wieder. Also die Firmen werden schon daran arbeiten, gute News zu liefern, dass eben ein Delisting nicht stattfindet.
Was hätte das denn
Gleichzeitig muss man
für
auch sagen, Delisting ist nur, es ist dann notwendig, den Börsenplatz zu wechseln. Das heißt, dann müsste man im Negativfall von der Nasdaq in den Freiverkehr gehen, OTC, over the counter.
Das wollte ich gerade fragen. Was
Aber
hätte das denn, sagen wir mal, Worst Case für Auswirkungen für die beiden Unternehmen jetzt, wenn die wirklich ein Delisting erfahren würden? Also was wäre, wenn, ja, wenn die jetzt von dem Handelsplatz verschwinden würden?
das wäre katastrophal. Also gleichermaßen, wie gesagt, ein Reverse Split ist dann immer noch eine Lösung, ne? Dass man Aktien zusammenlegt. Bei Nikola gibt es, sagen wir, 1,1 Milliarden Aktien. Wenn die ein Reverse Split 1 zu 5 machen würden, ne, dann hätten sie nur noch 250 Millionen Aktien. Die würden dann nicht 70, 80 Cent stehen. Die würden dann ja mal 4, also 2,5, 3, 4, 5 Dollar stehen. Aber das wollen die Firmen ja gar nicht. Also deswegen, wenn gute News
Das haben
kommen,
die ja
ist das
selber auch
Thema eh
nicht in
vom
der Hand,
Tisch.
oder? Das haben sie ja selber auch nicht wirklich in der Hand.
Nein, aber gute News sind der Treiber für höhere Kurse.
Ja, klar.
Davon gehe ich ja aus. Und deswegen sagt ja auch Herr Gierski, der CEO von Nikola, er hat andere Präferenzen. Und wenn es eben eintritt, dass die Firma sich gut entwickelt, dann
Ja gut,
kommt
das
die
ist jetzt
Börse eh
vielleicht
nicht
auch so
dran
ein
vorbei.
bisschen hochgepokert und irgendwie so eine Coolness, die vielleicht auch ein bisschen Druck rausnehmen soll, oder?
Ja, es gibt jetzt dieses zeitliche Druckmoment nicht. Man hat die Notiz bekommen. Das ist aber eine Standardmitteilung der Nasdaq. Also wenn die Firma in den nächsten Monaten gut liefern kann, dann ist das eben vom Tisch alles. Und der Reverse Split ist dann das Negative, was im Extremfall dann auch kommen kann. Oder man wechselt den Börsenplatz. Aber Börsenplatz wechseln over the counter ist ein nicht gut regulierter Markt. Das ist natürlich nicht, was man sich so wünscht. Also die Qualität eines Börsenplatzes ist da schon sehr wichtig.
Was passiert denn, oder was passiert denn eigentlich mit meinen Aktien, wenn wirklich so eine Aktie ein Delisting erfährt?
Gar nichts. Also das heißt, es kann sein, dass es eine andere Bezeichnung bekommt, also ein anderes Tickersymbol, wenn es einen anderen Marktplatz hat. Aber dann geht der Handel genauso weiter. Aber wie gesagt, der Reverse Split ist dann die Möglichkeit, die da ist, um das zu verhindern. Und am besten sind gute News und dann ist das eh vom Tisch. Und ich gehe von Nikola und auch bei Heisen davon aus, dass gute News den Kurs da wieder drüber bringen. Dass sie eben
Aber
keinen.
müssen wir mal hoffen, dass viele den Börse-N-Podcast hören, weil dann ist ja genug gute News.
Ja, das ist eine Vision gewesen gerade. Also, sorry. Vision
Okay.
2024.
Ja. Ich glaube, Nikola Motors fehlt noch, oder?
Die hatten wir, glaube ich, schon. Also Nikola, gehe ich davon aus, dass sie Aufträge generieren können, dass sie sich jetzt sukzessive positionieren und dass über Aufträge dann auch eben ein hohes Umsatzwachstum da ist. Also es gibt schon Analystenschätzungen, dass sie dieses Jahr 250 bis 400 Millionen Dollar Umsatz machen können, also verzehnfach gegenüber dem letzten Jahr. Wobei letztes Jahr eigentlich rechnerisch gar nicht in Betracht gezogen werden kann, weil man überhaupt erst angefangen hat, LKWs auszuliefern. Es gab ja auch ein Problem mit batterieelektrischen LKWs, die man zurückrufen musste. Also das ist schon gewaltig. Und ja, meine Erwartung ist, dass Nikola im Laufe des Jahres Aufträge bekommt für vielleicht sogar mehrere tausend LKWs. Und dann kann man, also man heißt Analysten, können dann kalkulieren, können dann sagen, was könnte das dann umsatzmäßig bedeuten und wann erreicht man die Gewinnschwelle? Irgendwann dann vielleicht bereits in 2025. Ein Wert hatte ich noch, Weichai, ist ja eigentlich der größte Dieselmotorenhersteller Chinas. Gleichzeitig gehören da ganz viele Tochterfirmen dazu, die auch Busse produzieren, ähnliches. Ist ja Partner von Ballard, ist auch der größte Einzelaktionär von Ballard. Also wenn dieses Förderprogramm in China ist, die Aktie hat sich super entwickelt, aber dann ist die von 1,60 Euro, wenn man jetzt in Frankfurt den Kurs nimmt, dann kann der auch ruckzuck auf 2,5 Euro gehen. Also wenn diese Fabrik ausgelastet ist und Weichai ist ja in vielen Projekten drin, die sich auf die Brennstoffzelle beziehen. Da kann man vergleichen mit Cummins Engine in den USA, wo auch eine Wasserstoffstrategie gefahren wird. Aber da würde ich sagen, ist Weichai noch extrem günstig bewertet, relativ zu Cummins. Aber es sind alles Firmen, die einmal profitieren vom allgemeinen weltweiten Wasserstofftrend, was da alles ab passiert und losgeht. Also auch Regulatorik, Förderprogramme etc. Aber eben auch auf die einzelnen Länder und Regionen bezogen, ebenfalls dort davon profitiert.
Ja, dann lass uns doch vielleicht zum Ende hin nochmal ein kurzes Fazit ziehen und vielleicht auch nochmal eine kurze Einschätzung von dir für den Moment. Was würdest du sagen? Was sind die spannendsten Aktien von denen, die du gerade vorgestellt hast?
Die spekulativste und für mich spannendste ist Nikola Motors. Weil da sehe ich halt eben, kann man drüber lachen, aber im Vergleich mit Tesla, nur eben nicht auf batterieelektrische Pkw bezogen, sondern Wasserstoff- und batterieelektrische LKWs, weil es ein neuer Markt ist, weil sie die Ersten sind, First Mover im positiven Sinne. Natürlich da eine gewisse Skepsis da ist im Markt, weil First Mover ist eben neu, ne? Also man hat noch keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber der First Mover, wenn er sich durchsetzt, ist auch derjenige, der am meisten wahrgenommen wird. Also alle möglichen Firmen, ob es Amazon ist, andere, wer der Erste war, der hat den Markt. Und diese Märkte an sich sind aber auch so groß, dass jeder da, der Hersteller ist, profitieren wird. Es gibt auch Firmen, wo gestern im Handelsblatt, MAN, die sagen, also für sie ist batterieelektrische LKW das Nonplusultra. Gibt es ja auch viele neue Entwicklungen, was Batterietechnik angeht. Aber es kann sein, dass MAN auch in 3, 4 Jahren als VW-Tochter auch dann sagt, so, jetzt müssen wir unseren Kunden auch was anderes anbieten, je nach Bedürfnis, nach Radius, Ladezeiten, ne, und so weiter. Aber eben wichtig ist auch die Skalierung. Das heißt also, diese LKWs, die ersten Kosten natürlich, wie bei jeder neuen Serie, sind teuer. Da gibt es ja diese Förderprogramme, die das dann wieder runter subventionieren, den Preis. Aber letztendlich, wenn eine Skalierung da ist, dann kostet ein LKW nicht mehr 300.000, 400.000 oder mehr, sondern kostet eben weniger, viel weniger. Ja, weil die Komponenten natürlich in einer großen Menge, wenn sie skaliert werden können, natürlich ganz andere Preise möglich machen. Und gleichzeitig Preise runter, aber trotzdem die Gewinnmarge anziehen kann aufgrund eben der erhöhten Menge.
Ja, aber Stichwort Skalierung, wenn man jetzt mal die 6 Aktien, die du vorgestellt hast, oder 7 waren es, glaube ich, am Ende, wenn man das mal als Stichpunkt nimmt, dann ist doch eigentlich die Skalierung bei Ballard Power eigentlich viel wahrscheinlicher als jetzt bei Nikola Motors, oder? Weil eine
Kann man
Brennstoffzelle.
nicht vergleichen, weil Nikola verkauft ja den kompletten LKW plus das Consumable Wasserstoff. Bei einem Modul, was Ballard produziert, klar, wenn die auf einmal Aufträge bekommen für 10, 20, 30.000 Module, für Busse, für Nutzfahrzeuge, für Züge etc.,
Ja.
klar, dann ist natürlich die Gewinnmarge vielleicht da höher, was die Module angeht, aber die Nachhaltigkeit im Ertrag und in der Marge, das sehe ich eher bei einer Nikola über den Wasserstoff. Wenn ich den Wasserstoff günstig produzieren kann und kriege diesen Zuschuss, dann verdiene ich eigentlich dann am Konsumöbel. Oder auch wie Bloom Energy es ja auch vorhat, dass sie selbst irgendwann Wasserstoff produzieren und daran Geld verdienen. Also das sind unterschiedliche Geschäftsmodelle, die man eigentlich auch so gar nicht vergleichen kann. Das wäre ein bisschen so ähnlich wie Ballard und Heisen oder auch Nikola, kann man jetzt auch vergleichen, weil Stichwort Nutzfahrzeuge. Die einen liefern ein komplettes Brennstoffzellensystem. Die anderen, ja, eigentlich auch. Ballert das gleiche wie Heisen in einer gewissen Weise. Ne? Also OEMs bauen es dann in ihre Produkte ein. Ne? Also Siemens bei Zügen, Ford bei LKWs,
Das ist ja das
deutsche
Schöne, dass einfach,
Bushersteller.
genau, so wie du sagst, die OEMs bauen es ein, ja, also kümmern sich ja eigentlich sogar noch ein bisschen um den Vertrieb, ja, die müssen da
Natürlich.
gar nichts groß machen.
Mountain Modification. Ich meine, die
Genau.
bauen 40.000 LKWs im Jahr um. Übrigens, Warren Buffett gehört der Laden, also ist auch nicht so ohne. Die Verbindung eben Heisen und Warren Buffett indirekt. Also, nein, aber die kriegen damit ein Produkt, was die Kunden ja haben wollen. Der Kunde, der Logistiker wird nicht umherkommen, diese LKWs in den Bestand aufzunehmen. Und er kauft entweder einen fertigen LKW von Nikola oder er lässt ein Chassis umbauen von seinem eigenen und vom Diesel zu einem Brennstoffzellen-LKW. Aber der Markt ist riesig und gigantisch und diese Firmen stehen eben ganz weit vorne. Natürlich, Cummins Engine und wie sie alle heißen, gehen auch in diese Richtung. Das ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, der Markt ist halt riesig und das ist das Spannende. Ich würde sagen, wir sind letztes Jahr im Wasserstoffbahnhof losgefahren und dieses Jahr bekommen wir Geschwindigkeit. Und nächstes Jahr geht es richtig zur Sache.
Ein schöneres Schlusswort können wir eigentlich gar nicht mehr fabrizieren. Von daher nutze ich es und sage, Sven, hat viel Spaß gemacht, wie immer.
Markus, große Freude. Also 2024, endlich mal wieder ein Jahr, was wir sind am Anfang positiv für Wasserstoff an der Börse sein sollte. Könnte.
Ich bin gespannt. Wir hören uns einmal im Monat, machen einmal im Monat einen Ausblick und hoffe, dass wir hier einiges an neuen Infos zutage bringen konnten, dass es hilfreich war und
Ja. Kleine Ergänzung vielleicht noch. Das sind ja Einzeltitel. Und Einzeltitel an der Börse ist wie Zahl bei Roulette. Je nach, ja, ich mal sagen, Risikopotenzial, was ein Anleger hat, gibt es natürlich eine Menge ETFs oder Fonds, die in Wasserstoffunternehmen investieren, die alles abdecken. Also von den Gaseherstellern, ne, Air Liquide, Linde und so weiter, bis hin zu Cummins, zu Plug, zu Ballard, wie sie alle heißen. Also das Beste eigentlich in diesem Markt zu investieren. Wer auf der sicheren Seite sein will und in den Megatrend investieren will, der kauft ETFs. Jede Bank bietet die an, aber auch die großen Fondsgesellschaften oder hier Van Eck hier in Holland und solche. Oder es gibt auch viele Fonds in Deutschland. Das heißt, dass man dann cost-average-mäßig, sagen wir, einen bestimmten Betrag pro Monat in diesen Themenkomplex investiert, also Anteile von so einem Wasserstofffonds kauft und dann einen guten Durchschnittskurs hat über die Jahre, ne? Weil mal sind die alle ganz oben, mal sind sie ganz unten. Dann hat man aber über einen längeren Zeitraum einen sehr guten Durchschnittskurs. Im langfristigen Trend, der meines Erachtens massiv nach oben gehen wird in den nächsten 10 Jahren.
Ja, eine Anlageberatung machen wir ja sowieso nicht
Nee,
hier,
auf keinen
aber
Fall.
als Tipp in Anführungszeichen, denke ich mal, macht das auf jeden Fall Sinn. Und klar, alle Einzeltitel sind mit Vorsicht zu genießen.
Und
Aber ja.
gerade die Contrary Opinion, gerade jetzt, wo diese Skepsis da ist, das ist immer die beste Grundlage. Wenn jeder sagt, man muss Wasserstoffaktien haben und kaufen, dann sollte man vorsichtig sein. Wenn aber alle sagen, ah, das kommt vielleicht gar nicht und die Batterie ist ja viel besser, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen.
Alles klar, Sven. Ich sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Markus, große Freude.
Bis dahin.
Tschüss, mach's
Tschüss.
gut.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Börse N Podcast. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Und falls du noch kein Depot hast, dann schau auch mal auf börsen.de vorbei. Dort findest du einen praktischen Depotrechner, mit dem du sicherlich einen für deine Anlagestrategie passenden Anbieter findest. Bis zum nächsten Mal.